Hast du gewusst, dass eines der umstrittensten Werke der Bildhauerei auch eines der beliebtesten war und ist und der Künstler selbst, ein Gott der Bildhauer, es als sein Bestes bezeichnete? Aber die Qualität der Darstellung war auch nicht Stein des Anstoßes, im Gegenteil. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Doch bevor wir ganz in die Episode eintauchen, braucht es ein klein wenig Theorie. Nicht, dass es dann heißt, ich hätte das niemals erwähnt. Also, was ist der Unterschied von einer Skulptur und einer Plastik? Hast du dich das schon einmal gefragt? Ganz kurz nur. Eine Skulptur wird aus einem harten Material gehauen, wie Stein oder Holz. Es wird Material entfernt, um das gewünschte Werk zu erhalten. Während eine Plastik aus einem weichen Material durch Hinzufügen gebildet wird. Das kann zum Beispiel Ton oder Wachs sein. Das soll schon reichen an Theorie. Und jetzt wird es spannend. Es gab vermutlich immer schon einen Wettstreit unter den Künsten, welche Gattung die bessere, schönere, schwieriger anzufertigende Kunst sei. Im 16. Jahrhundert flammte dieser Streit wieder richtig auf, und zwar dank keinem Geringeren als Leonardo da Vinci. Er verfasste sogar Schriften, um die Überlegenheit der Malerei zu beweisen. Heute ist das kaum zu glauben, denn es war auch die Zeit Michelangelos oder Gian Lorenzo Berninis, der größten aller Bildhauer. Michelangelo war zwar auch ein grandioser Maler, Bernini auch, aber gerade Michelangelo sah sich immer als Bildhauer. Wieso gönnen sich nicht einmal die Größten der Größten ihrer Ruhm? So viele sind das doch nicht und da ist genug für alle. Es ging um Fragen wie Anstrengung beim Steinhauen gegenüber Leichtigkeit beim Malen. Dreidimensionalität versus Flächigkeit oder Wahrheit versus Täuschung bzw. Illusion. Bildhauerei ist vielleicht spröder und nüchterner. Zumindest seit der Renaissance, als die Bildhauerei der Antike als einzig akzeptables Vorbild galt und die Zeit der bunt bemalten, eigentlich heißt das gefassten, Andachtsbilder des Mittelalters vorbei war. Doch dann kam Bernini. Gian Lorenzo Bernini, 1598 in Neapel geboren und 1680 in Rom gestorben. Und er holte die Skulptur aus den intellektuellen Kreisen wieder ins wirkliche Leben. Das beste Beispiel dafür ist die mystische Vision der heiligen Teresa von Avila, die Bernini in den Jahren 1645 bis 1652 für die Cornaro-Kapelle in der Kirche Santa Maria Vittoria in Rom geschaffen hat. Bernini hat diese Gruppe aus Marmor gehauen. Es ist also eine Skulpturengruppe. Ich habe ein Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, dem römischen Barock, gewählt, weil wir hier den Höhepunkt an Bewegung, Ausdruck, Erzählung, Leidenschaft in der Bildhauerei sehen. Es ist immer ganz großes Kino. In diesem Fall hat der Künstler sogar die Zuschauer dazu geschaffen. In der Nische der Kapelle schwebt die lebensgroß dargestellte Heilige halb sitzend, halb liegend auf einer Wolke. Von oben hinter ihr kommen goldene Strahlen herab, die dank eines versteckten Fensters im Dach golden aufleuchten. Ganz nah vor ihr steht ein jugendlicher Engel, der soeben den Pfeil wieder aus ihrem Körper gezogen hat. In der linken Hand hält er noch eine Gewandfalte von Teresas Gewand. Die heilige Teresa von Avila sinkt dahin. Sie selbst hat ihre mystische Erfahrung so beschrieben. Ich sah einen Engel neben mir an meiner linken Seite, und zwar in leiblicher Gestalt, was ich sonst kaum einmal sehe. Er war nicht groß, eher klein, sehr schön mit einem so leuchtenden Antlitz, dass er allem Anschein nach zu den ganz erhabenen Engeln gehörte, die so aussehen, als stünden sie ganz in Flammen. Ich sah in seinen Händen einen langen, goldenen Pfeil und an der Spitze dieses Eisens schien ein wenig Feuer zu züngeln. Mir war, als stieße er es mir einige Male ins Herz und als würde es mir bis in die Eingeweide vordringen. Als er es herauszog, war mir, als würde er sie mit herausreißen und ganz und gar brennend vor starker Gottesliebe zurücklassen. Der Schmerz war so stark, dass er mich Klagen ausstoßen ließ, aber zugleich ist die Zärtlichkeit, die dieser ungemein große Schmerz bei mir auslöst, so überwältigend, dass noch nicht einmal der Wunsch hochkommt, er möge vergehen, noch dass sich die Seele mit weniger als Gott begnügt. Es ist dies kein leiblicher, sondern ein geistiger Schmerz, auch wenn der Leib durchaus Anteil daran hat und sogar ziemlich viel. Soweit Teresa von Avila in ihrem Buch. Die Szene wird auch als der Moment gesehen, wo sich der Engel ihr mit dem Pfeil nähert und ihr allein schon von der Erwartung alle Sinne schwinden. Das Licht von oben lässt nicht nur die goldenen Strahlen leuchten. Die knittrigen, tiefen Falten ihres Gewandes erzeugen durch das Licht einen starken Hell-Dunkel-, Licht-Schatten- oder Schwarz-Weiß-Effekt. So, dass in dieser stillen Momentaufnahme, als der Engel seinen Auftrag erfüllt hat und Teresa ohnmächtig der mystischen Erfahrung ausgeliefert ist, große Unruhe entsteht. Blicken wir von unten aus dem dunklen Raum nach oben über die aufgewühlten Gewandfalten in Theresas hell angestrahltes, aber hilflos erstarrtes Gesicht und dann über den Arm des Engels in sein zufriedenes jugendliches Gesicht, danach weiter über die goldenen schlichten Lichtstrahlen in Richtung des hellen Lichts nach oben, macht sich jetzt fast Erleichterung breit. Es ist Bernini gelungen, den Betrachter zum direkten Zeugen des Geschehens zu machen. Was hier zu sehen ist, ist gleichzeitig die höchste Stufe der mystischen Meditation und gleichzeitig zutiefst menschlich. Ein Betrachter soll gesagt haben, wenn das die höchste Stufe der geistigen Versenkung ist, dann kenne ich sie auch. Leider ist mir entfallen, wer das war, also falls jemand dieses Zitat kennt, schreib mir bitte. Kein Wunder gilt diese Figurengruppe als die meist verehrte und die meist abgelehnte des römischen Barock. Der venezianische Kardinal Federico Cornaro, der sie als Grabkapelle für sich und seine erfolgreiche Familie, die immerhin einen Dogen und sechs Kardinäle hervorgebracht hatte, in Auftrag gegeben hat, sah das Problem nicht. Was er aber voraussah, war die Unsterblichkeit, die ihm und den Seinen durch so ein Werk geschenkt würde. Bernini selbst bezeichnet diese Kapelle, zwei Seitenkapellen mit Zuschauenden aus der Familie der Cornaro gehören dazu, als sein persönliches Meisterwerk. Den Link zum Werk findest du wie immer in den Shownotes. Dieses Werk habe ich aus all den oben beschriebenen Gründen als Beispiel für die Kraft der Skulptur gewählt. Während wir als Betrachter eines Gemäldes vor der Bildfläche stehen bleiben müssen oder in der Architektur als Teil des Werkes zwar mitspielen, sind wir erst mit der Skulptur als Menschen, als Vorbilder der Dargestellten im selben Raum. Sozusagen auf du und du. In ihrem künstlerischen Raum. Unsere Augen und vielleicht sogar unsere Hände müssen die Oberfläche absuchen, um alle ihre Bewegungen und Strukturen zu erfassen. Wir müssen, soweit dies möglich ist, um die Skulptur herumgehen, um sie vollständig zu sehen. Tun wir das, ändert sich das Lichtspiel. Schatten malen das Werk neu, jedes Mal. In diesem Fall bestimmt der Lichteinfall über die Intensität und Ausstrahlung des Werkes, denn das Licht reflektiert auch den weißen Marmor und erhellt bzw. erleuchtet die Cornaro-Kapelle. So starr und spröde eine Skulptur auf den ersten Blick wirken kann, so veränderlich und bewegt ist sie, wenn wir erst richtig hinsehen. Der Streit um die Vorherrschaft der Malerei oder der Skulptur wurde schon im 18. Jahrhundert ad acta gelegt, zum Glück. Man erkannte, dass ein derartiges Messen unter den Kunstgattungen lächerlich ist und eigentlich gar nicht stattfinden kann. Nicht gerade rühmlich für Leonardo da Vinci, dass er es nötig hatte, eine so sinnlose Diskussion wieder anzufachen. Und sehr gerne möchte ich auf meinen nächsten Abend bei den Artbreakers aus Hamburg aufmerksam machen. Wir verbringen den Abend in der Renaissance und zwar am 11. Februar 2026 um 19 Uhr. Der Abend dauert ungefähr 1,5 Stunden. Anmelden kannst du dich unter www.art-breakers.de und dann zum Menüpunkt kommende Artbreaks gehen, aber ich verlinke das natürlich auch noch in den Shownotes. Ich freue mich wieder sehr auf diesen Abend und hoffe, dass wieder so viele Zuhörerinnen und Zuschauer dabei sein werden wie beim letzten Mal. Bis dann!